Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Krebs spricht. Wir möchten die Höhen zeigen und die Tiefen zeigen und auch das Leben dazwischen. Alles möchten wir in vielleicht auch mal leichterer Art präsentieren, ohne das Thema zu bagatellisieren.
Zack, ich liebe das, wenn du das sagst.
Dein Stichwort.
Es ist immer mein Stichwort. Das kann man natürlich nicht sehen, aber ich sitze immer so mit angehaltenem Atem da. Und immer wenn du bagatellisieren sagst, dann weicht so eine Spannung. Und dann habe ich meistens einen Blackout und weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt ist es mir aber wieder eingefallen. Alex, wir haben uns heute entschieden für ein sehr interessantes Thema. Ich sage gleich, dass es viel Raum für Spekulationen lässt und Vermutungen und Mutmaßungen. Weil wir das sowieso niemals belegen können. Und das auch keine
Und das wollen wir ja auch gar nicht, ne?
Ah, das würde ich so nicht sagen. Ich fange mal mit dem Thema
ja,
an.
Ja, fang einfach mal an.
Genau. Und dann reden wir uns in Rage.
Wir brauchen ja nicht so in den heißen Brei herumschleichen.
Nein. Es geht heute um das Leben davor. Hat es sich angedeutet? Also dahinter steckt, ob wir vielleicht an irgendeiner Stelle unseres Lebens davor gemerkt haben vielleicht, dass es in Richtung schwere Erkrankung geht oder dass wir vielleicht Frühindikatoren entdeckt und nicht beachtet haben, die dann zu diesem Riesenknall geführt haben.
Ja, also wir reden jetzt nicht über gefühlte Knubbel in der Brust, sondern wir reden über irgendetwas in unserem Leben davor. Also als wir, bevor wir die Diagnose bekommen haben, bevor wir diesen Knubbel gefühlt haben, ob da irgendwas war, wo wir vielleicht sagen, im Nachhinein, so zurückblickend, ach ja, klar, nee, jetzt wird mir das alles klar. Hattest du sowas, Paula?
Ja, ich versuche es gerade so zu rekonstruieren. Also viele sagen das ja, ne? Also dass ja Stress vielleicht so ein Indikator sein könnte oder so auf spiritueller Ebene, die dann sagen, ich war nicht bei mir, ich habe mich von mir entfernt, mein Körper möchte mir was sagen. Und ich muss da ganz knochentrocken, ehrlich gesagt, sagen, nee, war bei mir nicht so. Also ich versuche mich wirklich daran zu erinnern. Also vielleicht fängst du an zu erzählen, weil ich weiß, dass es bei dir, dass es dich an einigen Punkten deiner Erkrankung schon in diese Richtung beschäftigt hat. Mhm. Und vielleicht fällt mir ja dann auch noch was ein. Oder vielleicht weiß ich dazu ja was zu sagen. Aber bei mir erstmal in erster Linie.
Ja, dann schicke ich dich mal jetzt in die Denkschleife zum Sommer 2017. Und ich, ich weiß genau, als ich im Frühjahr, also wir waren im April war das, glaube ich, 2017, haben wir noch mal eine Elternzeitreise gemacht und kamen
am... Eine Elternweltreise?
Ja, wir waren...
Also eine Elternzeit, ihr seid verreist in deiner Elternzeit?
In der Elternzeit, okay. In der gemeinsamen Elternzeit sind wir nach Sri Lanka geflogen, genau, okay. Und sind einen Monat über die Insel gefahren mit unseren Kindern. Das war total toll.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja jetzt erstmal sehr erholsam.
Ja, das war es auch. Also das war wirklich sehr erholsam. Ich würde sagen, der Vater der Kinder fand sich ganz so erholsam, weil der diese Routinen nicht hatte mit so Kinder anziehen, Kinder ausziehen, eincremen, einsprühen. Ist ja immer mit diesem Dengue-Fieber, ne? Immer so Sonnenschutz und Moskitospray und so. Und das ist natürlich so der...
Und das Kinderreisegepäck,
ja,
alles beieinander.
Ja, das Reisegepäck. Also wir sind ja da auch wirklich mit wirklich alle paar Tage rumgereist und durch die ganze Nation. Und wenn du natürlich die schon so die Routine nicht hast, deine Kinder morgens fertig zu machen und abends ins Bett zu bringen und so Sachen, dann wirft dich das natürlich gerade mal ein bisschen mehr aus der Bahn. Aber ich fand den schön.
Wie alt waren deine Kinder nochmal? Weil ich glaube, das
also
können
die,
wir ruhig nochmal erzählen.
Die 2017 war im Sommer. Nee, das war ja April, da war sie noch kein Jahr, irgendwie 10 Monate oder so. Und mein Großer war 2.
Mhm.
Ja.
Das ist schon eine Hausnummer, so eine große Reise mit so 2 Kleinstkindern.
Ja, also ich habe das immer mit dem Kleinen haben wir das aber auch gemacht, dann aber in Europa. Und, aber das passte vom Wetter jetzt halt nicht, von der Jahreszeit. Mhm. Und deswegen. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, auf die Reise, sondern ich wollte sagen, wir kamen von dieser Reise zurück und hatten einen Wasserschaden. Das war der 4. April. Und der Wasserschaden hat mir meine letzte Kraft geraubt.
Aber sag nochmal, wir sind ja jetzt auch gerade, haben so diesen Baustellen-Struggle, ne? Also für die es nicht wissen, wir haben hier gerade ein Haus saniert und Wasserschaden ist ja nicht gleich Wasserschaden. Kannst du das vielleicht noch mal in Worte fassen,
okay,
damit man sich das vorstellen kann?
Also es war, und jetzt kommt das Positive, Es war kein Tropfen Wasser in der Wohnung. Aber die Wände hatten Flecken. Und das bis so ein Meter Höhe. Und es war nämlich so, dass in der Nachbarwohnung, und das hatten die uns auch erzählt, dass dann einen Tag vorher gab es dann Wasserschaden. Da ist ein Rohr geplatzt und dann ist das Wasser über so eine Außenleitung bei denen in die Wohnung gelaufen. Auch nicht in die Wohnung, sondern eigentlich in den Estrich. Und ja, und weil das eine Bodenplatte ist bei uns, ist das natürlich dann auch zu uns rübergelaufen. Und diese, die Wände, kannst du dir vorstellen, die stehen so in dieser Bodenplatte, diese tragenden Wände. Mhm. Und über die hat sich das so im Kapillareffekt so zack schön die Wände hochgezogen von innen. Das heißt, wir hatten bis zu einem Meter hatten wir überall in den Wänden das Wasser stehen, aber die Wohnung war trocken. Das heißt, wir kamen rein wie so,
was
ja.
Was macht man da?
Ja, habe ich auch erst gedacht. Habe ich gedacht, ja, was machen wir denn da? Das kam eine Sanierungsfirma und die hat uns die ganze Küche rausgebaut und Trocknungsgeräte reingestellt, Schächte gemacht und es war echt ätzend, um das mal so zu sagen. Und das Schlimme war, und da kam mein großer Stress her, dass ich mich andauernd mit dem Gutachter, mit der Versicherung, mit der Sanierungsfirma und ich musste das irgendwie zwischen diesen ganzen Menschen jonglieren. Und das zwischen einer Küche, die auf Stelzen gestellt wurde. Also ich muss dazu sagen, wir haben so einen offenen Küche-Wohnbereich. Und dann hieß es, die ist sehr wackelig, die Küche. Lassen Sie die Kinder da nicht rein, sonst vielleicht stürzt das auf die Kinder. Ja, die waren eins, also noch nicht mal eins und zwei. Ja. Da versuchst du, das heißt, ich hatte die ganze Zeit irgendwie ein Kind, die Kleine hatte ich auf der Hüfte die ganze Zeit, damit die nicht da reinkrabbelt. Und dem Großen habe ich ihm gesagt, du darfst nicht in die Küche, du darfst nicht in die Küche. Und, und dann diese Maschinen, die waren laut und es war einfach, also wir haben dann zum Beispiel den ersten Geburtstag, weil da immer noch diese Maschinen standen, ich glaube, wir hatten diese 6 Wochen stehen oder so.
Oh Gott.
Haben wir dann den ersten Geburtstag außerhalb gefeiert. Da habe ich gesagt, ich kann keinen einladen, das geht gar nicht. Musste aber trotzdem diese Küche weiter benutzen und alles. Und ja, und immer wieder diese Hangeleien, immer dieses so, ja nee, wir zahlen aber nur das, weil das Wasser geht nur bis da. Nein, das Wasser geht bis dahin, was machen wir mit dem Badezimmer? Das ganze Bad wurde rausgerissen. Und ja, die wollten aber nur 2 Reihen rausreißen. Dann habe ich gesagt, nein, also wenn dann, ne, die sind so alte Fliesen, die kriegt man nicht nochmal, dann müssen sie bitte das Ganze machen. Und so ein Hin und Her. Und das ist mir echt an die Substanz gegangen. Dieses ganze Heckmeck und mit den beiden Kindern zu Hause. Es waren ja natürlich auch Sommerferien dann. Also die Kleine war noch nicht in der Eingewöhnung. Das fing erst dann an im Sommer. Der Große hatte dann auch noch Sommerferien und so. Also es war immer irgendwas. Und ich glaube, dass also der Zeitpunkt, als ich dann die Diagnose bekommen habe, da war ich, das war dann der 31. August. Und da hatte ich ja nun schon Monate mit dieser ganzen blöden Situation rumgemacht, mit dem Kind zu Hause und allem. Und ich habe, also, ich weiß, natürlich, man weiß nicht, ob das eine Andeutung ist oder ob ich einfach nur wegen diesem Wasserschaden fertig war. Aber vielleicht, weil ich so fertig war, hatte es vielleicht der Krebs leichter oder mein Immunsystem war vielleicht nicht so stark, um solche Krebszellen vielleicht in der Zeit zu bekämpfen. Das sind natürlich alles Mutmaßungen, Spekulationen. Aber ich höre es halt immer wieder ganz oft von vielen Leuten, die sagen, ja, sie hatten irgendwie extremen Stress. Oder und meine Ärztin sagt auch, nee, Stress macht keinen Krebs. Es ist ja auch klar, Stress macht keinen Krebs. Aber ich glaube, wenn generell dein Immunsystem geschwächt ist, bist du vielleicht einfach auch anfälliger für sowas. Und ich war, ich kann nur sagen, für mich, ich war zu dem Zeitpunkt so fix und fertig von der Gesamtsituation und hatte mich eigentlich, ich war den Tag, als ich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, als ich dann zum Arzt gegangen bin, das war der erste Tag, wo ich beide Kinder in der Betreuung hatte. Weil nach Eingewöhnung hatten die dann hintereinander verschiedene Schließzeiten, weil die in verschiedenen Kitas waren. Und dann war, ich habe mich mit den Mädels zum Frühstück getroffen und habe gesagt, so, jetzt habe ich, ich habe noch ein bisschen Urlaub von vorher, ich habe jetzt noch einen Monat, der gehört jetzt mir. Jetzt habe ich die Kinder in der Betreuung und jetzt mache ich schöne Sachen, bevor ich dann wieder arbeiten gehe. Und ja, und das habe ich ja dann nicht gemacht. Aber es, ja, doch, ich hatte so ein wirklich, ich bin total K.O. und fertig. Aber wie gesagt, wir werden nie wissen, ob das positiv den Krebs beeinflusst hat oder was da war. Ich weiß es nicht.
Und sag mal, also ich sag mal so, ich höre das ja auch oft, weil, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich nicht traut, sowas zu denken wie, wieso ich? Also möchte man vielleicht gar nicht, aber dass man irgendwie versucht, eine Erklärung zu finden. Also viele fragen mich zum Beispiel, Bist du mal unglücklich auf die Brust gestürzt oder so?
Also das hat jetzt keiner im Ernst gefragt, oder?
Ja doch, also
echt?
Ich finde das aber auch nicht verwerflich. Aber ich finde es auch nicht, dass man sagt, okay, ich meine, du sagst ja auch jetzt gerade, ich hatte so einen mega Stress, vielleicht war ja mein Immunsystem, ne, also nicht in der Lage, den Krebs, weiß man natürlich nicht. Man weiß natürlich auch nicht, ob diese Person sich das dann so erklärt mit dem Sturz. Und ich finde, es hat ja alles seine Berechtigung und kommt ja irgendwie aus so einem Angstverhalten,
ja.
Also sich vielleicht rational Dinge erklären zu wollen, die dann gefolgt sind. Weil,
ja.
Also wenn du mich ganz persönlich fragst, dann denke ich, dass wir ja auch während der Genesung sehr, sehr großen Stress hatten. Also auch gerade sowas behördliche Dinge zu klären, Operationen durchzukriegen von den Krankenkassen oder Geldern hinterherzulaufen, auf die wir eigentlich Anspruch haben. Also ich meine, das ist ja innerhalb der Behandlung auch ein riesiger Stressfaktor gewesen, den wir auszustehen hatten, plus eines tatsächlich geschwächten Immunsystems durch eine Chemotherapie. Und trotzdem, ne, also muss man sagen, und trotzdem ist es bei uns beiden ja dann ins Positive verlaufen. Also es wurde ja nicht noch schlimmer. Das denke ich mir halt immer dann. Also ist es so eine richtige Erklärung oder ist es eigentlich nur, um so seine Seele ein bisschen zu beruhigen?
Also ich muss sagen, ich habe diese ganze Wieso ich oder so, das habe ich direkt abgestellt. Also ich bin wirklich reingegangen und ich hab direkt gesagt, ganz ehrlich, ich habe einfach Pech gehabt. Es gibt keine Erklärung. Aber,
Alex, verstehe ich, aber trotzdem sagst du ja,
ja.
Du hast dir die Frage, wieso ich nicht gestellt, aber du hast in Erwägung gezogen, zu sagen, okay, vielleicht liegt es ja am Stress, so den ich vorher hatte. Also hat es ja doch irgendwie vielleicht damit zu tun, dass man eine Ursache sucht und benennen kann, weil einem das Annehmen der eigenen Erkrankung dadurch einfacher fällt, weil man Dinge sich selbst erklären kann. So habe ich mir das gedacht.
Also ich, sehe ich nicht so. Also in meinem Fall ist es nur so, dass ich eine dermaßen körperliche Erschöpfung gefühlt habe, dass ich so fertig war, dass ich ein bisschen dankbar war, dass ich die Diagnose bekommen habe, weil ich gedacht habe, ich bin so fertig, ich weiß gar nicht, wie ich hätte arbeiten gehen können, weil ich so fertig war. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen um mich, um meine Gesundheit kümmern. Ich glaube, das brauche ich jetzt gerade. Ich kann mir vorstellen, dass es halt das vielleicht die ganze Situation gefördert hat oder so. Aber ich würde nicht sagen, dass es daher rührt, dass ich sage so, oh, so kann ich mir das erklären, sondern so ein bisschen wie, ja, kein Wunder, dass du krank wirst, du warst echt fertig. Also dass es dann gleich Krebs ist, ja, aber du hast ja immer schon, also ich habe zum Beispiel jetzt auch teilweise, als bei dem Wiedereinstieg, habe ich so ein Gefühl gehabt von so einem lähmenden Stress. Also so ein, kennst du dieses Gefühl, wenn du so fertig bist, dass du denkst so, ich kann einfach nicht mehr. Und da war ich fast so an dem Punkt, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Und da muss ich sagen, da habe ich dann direkt gesagt, ich glaube, wenn ich so weitermache, dann werde ich wieder krank. Ob es dann direkt Krebs ist oder so, aber...
Ja gut, das weiß man ja nie. Also letztendlich hast du ja auch gesagt, du weißt jetzt nicht, ob es hundertprozentig davon kommt, aber vielleicht hat es das begünstigt.
Vielleicht, so, was, ne? Weiß ich. Also es ist einfach, aber es war so ein Grundgefühl so, boah, ich glaube, das macht mich krank. Also jetzt egal in welcher Form, aber das ist nicht gesund, was ich da gerade mit mir und meinem Körper mache. Und da
wie reagierst du denn grundsätzlich auf Stress? Das können wir ja einfach vielleicht auch nochmal thematisieren. Es gibt ja ganz verschiedene Stresstypen. Also ich bin jetzt keine Psychologin oder keine Wissenschaftlerin, aber ich kenne das natürlich aus meinem Freundeskreis. Also die eine, die wird dann total dünnhäutig, die andere unternimmt dann ganz viel, um das Ganze auszugleichen. Die rennt dann von der Arbeit sofort ins Fitnessstudio und powert sich richtig aus. Also der nächste macht es wieder anders. Wie gehst du mit Stress um, so generell?
Ich versuche ruhig zu bleiben und die Sachen rational anzugehen. Aber manchmal ist es auch so, dass es dann einfach zu viel ist, dass du so... Ich werde dann so ein bisschen kurzatmig. Weißt du, wenn ich so Stress habe, dann hilft mir das, wenn ich, also ne, durch dieses ganze Yoga, Meditieren und so, hilft mir dann Atmen auch. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also mir hilft, wenn ich merke, ich bin dann so, jetzt wird es aber viel, dass ich dann denke so, okay, jetzt atme mal ganz tief durch. Und dann
okay, also bist du so eine hektische, die sich dann sozusagen körperlich auch wieder runterholen muss?
Mm.
Also löst das körperlich eine Anspannung
bei dir aus? Eine Anspannung, genau. So, ich würde eine körperliche Anspannung und ich glaube, es schlägt mir auf den Atem und ich muss dann wirklich bewusst atmen, dass ich da, dass ich da nicht reinfalle in sowas. Wie ist denn das bei dir? Hast du vorher Stress oder hast irgendwas in deinem Leben, also, wo du sagst so, irgendwas war da?
Also ich muss ja ehrlich sagen, also ich, oh Gott, das klingt jetzt so kitschig, ne? Aber ich hatte mir vorher so ein Bullabü-Leben zurechtgelegt. Natürlich kenne ich Stress und natürlich kenne ich, wenn es auch mal so gar nicht läuft. Wer kennt das nicht? Ja, also jeder von uns kennt das. Da kannst du mal Streit mit deinem Partner haben, auf der Jobsuche oder im Job läuft es gerade nicht. Dann kommt noch eine Mahnung und dann fährst du auch noch einen Strafzettel oder dich fordert irgendetwas total ab, ob es die Bedürfnisse deines Kindes sind oder die Erwartungen bei der Arbeit oder noch schlimmer Erwartungen, die du dir selber stellst, ne, und nicht erfüllen kannst. Also klar kenne ich Stress. Also ich bin ja nicht, ich bin ja nicht irgendwie ein Exot oder ich lebe ja nicht wie die Made im Speck und kenne das gar nicht. Natürlich kenne ich das. Bei mir ist das irgendwie so, bei mich lähmt Stress auch. Ich werde immer wahnsinnig müde. Also ich werde müde, aber nachts, wenn ich schlafen soll, kann ich dann nicht schlafen. So wirkt sich das bei mir aus. Also tatsächlich habe ich immer, wenn es mir dann zu viel wird, das Bedürfnis, mich hinzulegen. Aber schlafen kann ich nicht. Also mich hält es dann wach, mich hält es dann beschäftigt. Und deswegen laufe ich auch so ein bisschen zombiehaft dann durch die Gegend.
Meditation.
Alex, wir sprachen schon mal darüber.
Ich dachte, ich versuch's noch mal.
Nein, und ich möchte auch keine Playlist von dir. So. Ich werde dann tatsächlich müde. Ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus. Also ich glaube tatsächlich, dass der Körper Schutzmechanismen einsetzt. Deswegen halte ich das jetzt auch nicht für total irre, wenn du sagst, der Wasserschaden wird das bei dir begünstigt. Ich glaube schon, dass der Körper uns Warnsignale sendet. Und in meinem Fall glaube ich, das ist sowas wie, Paula, geh raus aus der Situation, geh ins Bett. Ne? Egal, ob du schlafen kannst oder nicht, aber zieh dich erstmal aus der Situation raus. Ja, wirklich. Also es ist bei mir wirklich so. Ich bin dann einfach müde. Also als würde jemand einen Stecker ziehen. So wirkt der Stress bei mir aus.
Kennst du den Typen von Fawlty Towers, den Rezeptionisten? Nee.
Also, Alex, wenn ich das jetzt google und der ist kacke. Nee. Du verbindest mich mit so einem Freak.
Nee, das ist total geil. Manuel heißt der. Und es ist immer so, wenn so, der ist an der Rezeption dieses Hotels bei Fawlty Towers. Das ist eine sehr, sehr schöne Serie mit John Cleese. Und immer wenn es so richtig Stress gibt oder so, dann siehst du Manuel, der wird dann einfach ohnmächtig hinter der Rezeption. Und der kommt dann hoch und sagt so, oh, ich glaube, ich war ohnmächtig. Alles wieder okay? Weißt du, was da muss ich gerade mit deinen Schlafanfällen dran denken.
Ja, ich kann ja nicht schlafen, das ist es ja.
Nein, aber dieses Bedürfnis, ich muss mich hinlegen, so. Ich habe kurz geschlafen. Ist alles wieder gut?
Liebe Zuhörer, ich google das gerade. Rezeptionist. Nein, das mache ich ja nebenbei. So. Jedenfalls, ich werde immer sehr müde. Also ich glaube, das ist irgendwie sowas, um mich aus der Situation rauszuholen. Es macht es natürlich dann trotzdem nicht weg, das ist ja klar. Ich bin leider jemand, der bei Stress einen sehr ausgeprägten Appetit hat. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Also wenn ich mich streite oder so nervig angespannt, ich muss erstmal eine Stulle schmieren. Es gibt ja auch die Leute, die dann gar nichts essen.
Ach, so, beneidenswert.
Ne? Also beneidenswert ist es auch nicht. Das ist beides nicht gut. Aber
ja, aber ich sage immer so, wenn ich Liebeskummer habe, dann wäre ich auch noch fett. Also das ist dann doppelt doof, ne?
Du, das ist bei mir genau dasselbe. Oder ich streite mich oder so, dann stapfe ich so wie so ein Nilpferd in die Küche und dann muss ich mir erstmal eine Stulle schmieren. So. Mhm. Es gibt ja dann Leute, die alle Mahlzeiten auslassen, also auch vor Kummer. Das könnte mir nie passieren, nie. Also das ist bei mir so die Konsequenz. Damit tue ich mir natürlich auch nichts Gutes, aber damit brauche ich, glaube ich, also den Energiespeicher fülle ich damit auf, den ich ja irgendwie durch dieses, ich weiß nicht, also mir tut Stress im Großen und Ganzen auch nicht gut, also das muss man auch sagen, aber vor meiner Diagnose, ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich etwas so weggenockt hat. Also ich hatte auch Stress, aber kennst du auch so positiven Stress?
Ja, klar.
Ja, also den hatte ich. Also ich war auch fertig. Aber ich hatte gerade so ein spannendes Projekt, da habe ich ein Jahr dran gearbeitet bei der Arbeit und ich habe mich so reingefuchst und ich war auch so ein bisschen stolz auf mich, weil das eigentlich so ein Gebiet ist, wo ich mich nicht so das eigentlich gar nicht so meiner Grundausbildung entspricht. Aber ich habe mich da so reingefuchst und es hat mir so Spaß gemacht, weißt du? Also klar hatte ich auch Stress, ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte viele Schnittstellen, an denen ich arbeiten musste. Aber es hat mir echt gefallen. Also trotz vieler Rückschläge ging es dann wieder drei Schritte vor und nur einen zurück und dann wieder drei Schritte vor. Das war schon auch so ein Anspannungslevel, aber ich habe mich darüber gefreut. Mhm. Also ich war da wirklich sehr, sehr, sehr froh. Weißt du, was ich neulich mal von einem Onkologen gehört habe tatsächlich?
Erzähl.
Also deswegen ist deine Theorie gar nicht so weit weg. Also ich habe von einem Onkologen gehört, dass der in der Anamnese, also Anamnese ist, für die, die es nicht wissen, die Krankheitsvorgeschichte. Da gibt es immer so ein paar Standards, die abgefragt werden. Ne? Also hatten Sie schon mal, ich weiß nicht.
Stress.
Das kennt man, ne?
Ja.
Nein, Stress wird ja so selten gefragt. Aber haben Sie eine Allergie? Haben Sie Stoffwechselerkrankungen? Haben Sie Bluthochdruck? Also ich finde, so Stress wird so wenig gefragt. Eigentlich gar nicht, ne?
Sollte vielleicht mal.
Er fragt jedenfalls die Onkologie-Patienten, also die Krebspatienten danach, ob sie einen Herpesvirus hatten oder eine Gürtelrose.
Ach.
Und ganz viele Patienten sagen, ja, hätten sie gehabt, irgendwie in den letzten, ich weiß nicht, 4 Monaten, das habe ich mir jetzt ausgedacht, ich weiß nicht. Also er fragt so ein bestimmtes Quartal von vor der Diagnose ab. Und er hat herausgefunden, dass es tatsächlich viele gibt, die eine Herpes oder eine Gürtelrose hatten, also eine Herpesinfektion.
Ach, guck mal.
Ein Herpesvirus, ein ausgebrochener Herpesvirus.
Ja.
Und damit erklärt er sich, also das ist keine offizielle Studie, sondern wirklich die Beobachtung eines einzelnen Arztes. Und er beobachtet, dass es bei ganz, ganz vielen Patienten da Auffälligkeiten gab. Gerade auch bei Patienten, die sonst überhaupt keinen Herpes an der Lippe hatten. Die hatten vor der Erkrankung plötzlich einen. So. Und das deutet ja auch auf ein geschwächtes Immunsystem.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Genau. Und das finde ich deswegen auch so spannend, dass man sagt, okay, viele berichten ja, dass ihr Leben vorher so stressig war oder sie müssen etwas verändern oder sie können so nicht weitermachen. Und vielleicht kann man sagen, ja, also Krebs begünstigt das. Also auch wenn es nur eine Erklärung für einen selbst ist, aber dass man sagt, ja, vielleicht war mein Körper aus welchen Gründen auch immer gerade nicht in der Lage, etwas dagegen zu tun.
Es ist ja so. Also wenn du überlegst, der Körper kämpft ja tagtäglich gegen mutierte Zellen. Ne? Also wenn irgendwo eine mutierte Zelle ist, dafür haben wir das Immunsystem, das guckt, dass diese Zelle weggeht, ne? Dass sie entsorgt wird. Und wenn das Immunsystem aber geschwächt ist, kann es natürlich auch seinen Job nicht so gut machen, wie es sonst macht. Und da könnte es vielleicht jetzt in der Laienmeinung von mir jetzt einfach mal sein, dass dann eben so eine Krebszelle es dann vielleicht ein bisschen leichter hat, einfach mal oder so eine mutierte Zelle weiter zu mutieren zu einem Tumor.
Also wie gesagt,
Es ist meine Laienannahme. Es ist einfach so eine.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, also diese Folge lässt natürlich viel Raum für Spekulationen, für vielleicht eine Erklärung suchen. Also für mich ist die Sache immer nicht so ganz rund, also weil ich einfach glaube, dass wir auch während der Erkrankung mit sehr viel Stress konfrontiert sind, auch bei geschwächten Immunsystemen. Und würde man jetzt einen Rückschluss ziehen, könnte man sagen, okay, dann wäre das mit dem Gesundwerden eben problematisch. Oder man würde sagen, sogar noch schlimmer, die Leute, die das vielleicht gar nicht überlebt haben oder Metastasen haben, auch einen komischen Stressumgang haben. Also
eine runde
Erklärung ist es für mich dann auch nicht. Ne?
Es geht nicht darum, sondern einfach um diesen Ausgangszustand. Und ganz ehrlich, das ist jetzt bei mir vielleicht so, aber natürlich kenne ich sehr, sehr viele Krebspatienten, wo ohne irgendwelche Anzeichen einfach dann Knubbel war. Also wo es keinen Stress gab. Es gibt aber auch viele, die sagen, ja, ich hatte gerade echt so ein Mega, ich habe mich gerade getrennt oder war irgendwie eine blöde Situation. Du hörst da auch immer wieder, ob es da einen Zusammenhang gibt. Wissen wir nicht. Offiziell gibt es keinen. Also meine Ärztin sagt ganz klar, weil ich habe auch gesagt, boah, ich habe so einen Stress vorher gehabt. Und sie so, ja, aber Stress macht keinen Krebs.
Ja, ja.
Ne? Und das ist Fakt. Mhm. Ne? Mhm. Und es ist einfach nur, ja, vielleicht, ich finde es auffällig, dass doch viele das immer wieder sagen, aber auch nicht alle. Und ich finde, da kann man einfach mal drüber sprechen auch. Das
ja,
so.
Also das machen wir
ja
heute.
Genau, deswegen machen wir das ja heute auch, weil vielleicht andere sich das auch mal so gedacht haben, so, ja, guck mal, ich habe so einen Stress gehabt. Und was ich natürlich auch daraus gezogen habe, jetzt nicht, weil ich denke, weil das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass viele, die dann so einen Stress hatten, dachten, oh Gott, ich darf jetzt keinen Stress haben, sonst kriege ich wieder Krebs. Ne? Also das
wollte ich, deswegen habe ich dich gerade gefragt, wie du heute mit Stress umgehst, also wie du überhaupt mit Stress umgehst.
Ja.
Also du hast jetzt eine Notbremse gezogen, aber macht Stress dich jetzt nervös? Also ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, okay, es hat vorher vielleicht meine Krebserkrankung begünstigt. Alex, ich hau dir das jetzt so von Latz.
Ja,
ne? Also,
mach.
Wir wissen natürlich, dass wir eine grundsätzlich positive Lebenshaltung haben und dass wir jeden Tag aufstehen und eigentlich denken wir nicht daran, aber wir leben so, als hätten wir die Krankheit jetzt endgültig überstanden. Aber wenn man den Statistiken glaubt, befinden wir uns in einem Zeitraum, das muss man einfach mal so ganz klar benennen, wo die Rückfallquote noch am höchsten ist, gerade bei triple-negativen Brustkrebsen. Wir haben die ja noch nicht.
Ja, wir haben aber die 2 Jahre nach der Diagnose geknackt. Ja,
2 Jahre
ist
drei Jahre.
Ja, aber 2 Jahre ist schon mal ein ganz großer Meilenstein.
Ja, ist alles ein Meilenstein. Jeder Tag ist ein Meilenstein. Aber statistisch gesehen sind die drei ersten Jahre sind die größte Rückfallquote. Ja, genau. Aber spielt ja keine Rolle. Das sagt ja die Statistik.
Genau.
Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was wir davon halten. Mhm. Und trotzdem muss ich dich ja fragen. Wir haben jetzt also statistisch gesehen noch die etwas höhere Rückfallquote. Wie geht's dir psychisch, wenn du in Stresssituationen bist? Hast du Angst davor, dass du eine Krebserkrankung begünstigst oder spielt das gar keine Rolle mehr?
Das spielt keine Rolle, sondern ich bin eher, dass ich mich ärgere und denke, ich habe mir doch geschworen, ich achte besser auf mich. Und ich bin zum Beispiel jetzt, dass ich in Stresssituationen eher sage, okay, tief durchatmen, es sind nur Kickerlitzchen, ja, wenn es irgendwas ist oder was ich irgendwie nicht schaffe oder so.
Aber dreht sich dein Gedankenkarussell nicht weiter? Also du ärgerst dich, dass du nicht mehr drauf achtest, weil was? Weil du generell einen ruhigeren Lebensstil fahren wolltest, weil du mehr Zeit für dich brauchst oder weil du im Hinterkopf hast, ich wollte doch mehr auf mich achten, nicht, dass ich wieder Krebs bekomme. Was passiert da in deinem Kopf mit der Erklärung aus deinem Leben
davor? Der Krebs ist dann, spielt in dem Moment wirklich keine Rolle. Also ich sage nicht, ich möchte mehr achten, damit ich keinen Krebs bekomme, sondern ich habe mir vorgenommen, mehr auf mich zu achten. Mhm. Und das sind einfach so meine Vorsätze, wo ich denke so, Moment mal, jetzt sei mal ruhig. Atmen wir mal durch.
Ja schon, das ist ja
worum geht's
hier? Eigentlich sind es ja Prinzipien. Ne?
Ja, ja. Mhm. Aber wie geht's dir denn damit? Also ich meine, du hattest natürlich jetzt nicht dieses, dass es der Stress ist oder so, aber hast du so Situationen, wo du denkst so,
ja,
also an den Krebs denkst, du denkst, irgendwas begünstigt das vielleicht oder so?
Nee, das habe ich nicht. Also tatsächlich, dadurch, dass ich ja keine Erklärung hatte für meinen Krebs, aber auch keine hervorgeholt, auch keine mit Stress oder ich hatte auch kein Herpes vorher. Also mich hat das wirklich so aus dem blauen Dunst getroffen, also ohne genetische Zusammenhänge zu irgendwelchen Krebsarten, zum Zeitpunkt meiner Diagnose zumindest. Es war alles cool. Es war so total Zuckerwatte, Kitsch, Spießigkeit, ausgewogener. Ich war total glücklich in dieser Lebensepisode, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Ich hielt es für so unwahrscheinlich. Und dadurch, dass es mir ja so unerwartet kam, es hat mir ja so das Messer in den Rücken gerammt, diese Diagnose, weißt du? Hatte ich das ganz, jetzt habe ich es nicht mehr, aber ich hatte das ganz, ganz lange, dass ich mich nicht getraut habe, glücklich zu sein.
Ach Gott, wie schlimm.
Ja, das war auch schlimm. Also, dass ich gedacht habe, so, heute ist ein guter Tag, also zum Beispiel, ne, heute ist ein schöner Tag und ich freue mich. Und dann war zum Beispiel 1,5 Wochen später eine Blutentnahme. Und dann habe ich immer an diese Blutentnahme gedacht und habe gedacht, wie bedrohlich ist das, ja, also weil ich immer Angst hatte, in meiner glücklichen Phase kommt wieder rammt mir wieder was, das Messer in den Rücken. Ich habe ja die Erfahrung aber auch 2-mal gemacht, ne, also als ich gerade so mit der Chemo fast fertig war, tauchte dieser Krebs schon wieder auf und ich hatte total Angst, diese Anspannung, diese stressige Anspannung und Angst auch mal loszulassen und wie gesagt, das ist so brutal, ich habe das als so brutal und traumatisch erlebt, dass es mich so überrannt hat, dass es ganz lange gedauert hat bei mir, mich mal auf so Glücksgefühl wieder einzulassen und mir einfach innerlich zu sagen, nein, Paula, es ist nicht die Blutentnahme, die dir das Glücksgefühl nimmt oder die den Krebs macht oder die den Krebs verursacht. Also es ist nicht das CT, das kommende, und es ist nicht das MRT und es sind nicht die Untersuchungen, die dir plötzlich, die dich plötzlich wieder aus dem schönen Leben reißen, nur weil sie dir vielleicht eine schlechte Nachricht bringen. Und das ist ja so, also vielleicht bringen sie mir eine schlechte Nachricht, aber halt erst in anderthalb Wochen.
Ich wollte gerade sagen, dann heißt es genau. Leben.
Genau, und das hat aber sehr lange gedauert, bis ich das wirklich konnte, wegen tatsächlich dieser Rezidiverfahrung. Also weil einfach so viele schlechte Nachrichten auf mich eingeprasselt sind und so wenig gute. Und das hat mich schon lange belastet. Ich habe das jetzt nicht mehr, also es beeinflusst mich nicht in meinem Alltag. Ich habe das aber noch, wenn, wann habe ich es denn noch?
Ich hab bei den das Kontrollen? Noch, vorher,
nee.
Oder?
Nee, also bin ich auch nervös, da bin ich auch nervös und angespannt. Mhm. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein anderes, also ein separates Podcast-Thema, tatsächlich die Nachsorgeintervalle. Ich habe das nochmal, wenn mir ein Schicksal nochmal ganz nahe geht. Also Frauen, die sehr, sehr lebensbejahend waren und sehr glücklich und sehr in meinen Augen ausgewogen und in ihrer Mitte standen und die dann sozusagen an den Folgen ihrer Krebserkrankung versterben. Weil ich immer das Gefühl habe, guck mal, die waren doch auch so glücklich und jetzt kam der scheiß Krebs wieder mit dem Messer im Rücken. Also ich habe das schon, es begleitet mich auch. Ich konnte nicht sagen, dass ich mich ganz davon freigemacht habe, aber in meinem alltäglichen Leben spielt es keine große Rolle. Und ich würde auch sagen, also das ist ja man hat zwar keine Erklärung, wie es davor war, also ob sich da vorher was angedeutet hat, aber irgendwie beeinflusst die Zeit vor der Diagnose einen schon auch danach, also im Umgang auch mit der Erkrankung, ne, würde ich schon sagen. Ja.
Ja, ich weiß nicht, da wollten wir auch mal eine separate Folge drüber machen, aber ich glaube manchmal, es ist so, dass man doch immer so ein bisschen an dieses Abergläubische oder ne, dieses so, wenn ich jetzt das mache, dann passiert das nicht. Oder ne, wie du sagst, ich traue mich gar nicht glücklich zu sein, weil vielleicht kommt das wieder dann. Also ein bisschen so dieses so ein bisschen so Verschreien, ne, das Glück. So, ach, ich will es bloß nicht laut sagen. Dann
nee, das weißt du, ich glaube gar nicht, dass es so was Abergläubisches oder Verschreien ist. Ich glaube einfach, dass man in einer trubeligen Zeit, wie sie ist, für alles, was man nicht für wahrscheinlich hielt, ich hielt ja den Krebs gar nicht so für wahrscheinlich, immer mit einer rationalen Sache dagegenhalten möchte. Ne? Also man kann das nicht so, also oder na klar, ich konnte super schnell oder irgendwann schneller mir die Frage, warum ich nicht mehr stellen, das habe ich schneller gelöst. Aber dieses, warum kann ich denn nicht einfach glücklich sein, also immer mit so einer Anspannung. Man versucht halt einfach irgendwie, also rationale Dinge gegenzuhalten. Das ist ja nachher auch so, wenn man so einen Vertrauensverlust zum Körper hat und sagt, nein, nein, es sind nur Kopfschmerzen, es sind keine Metastasen, es können keine Metastasen sein. Ich habe zu wenig getrunken, heute war ein sonniger Tag, ich habe einen Sonnenstich, es sind wirklich nur Kopfschmerzen. Also man versucht ja immer, die Wahrscheinlichkeiten mit so rationalen Tatsachen wieder aufzuwägen. Und so ist es ja auch. Und im Endeffekt machst du das ja auch nicht anders.
Ja.
Also ich glaube, das ist so in uns drinne, dass wir das immer, aber man muss halt in die richtige Kiste greifen. Ja. Ich glaube, so ist das eher, weißt du?
Ich glaube, es ist diese Hilflosigkeit wahrscheinlich, ne? Weil im Endeffekt sind wir dem Ganzen einfach, bringen wir es auf den Punkt, hilflos ausgeliefert. Es kann halt jederzeit, kann bei jedem Menschen auf dieser Erde plötzlich irgendwo ein Krebs auftauchen. Und er kann aus meiner Sicht und wahrscheinlich aus deiner Sicht auch nichts dagegen tun, weil er hat dann einfach Pech gehabt und da mutiert ein Krebs vor sich hin. Und genauso geht es uns auch. Eine von uns allen kann auch jederzeit ein Rezidiv bekommen, Metastasen bekommen. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Und vielleicht ist es diese Hilflosigkeit, um die zu akzeptieren, dass man sich solche Brücken vielleicht auch baut und solche Rationalitäten da reinbringen möchte.
Ja, das glaube ich ganz sicher.
Um einfach anstatt dieser Hilflosigkeit ausgeliefert zu sein, dass man dann sagt, nee, weil das und das und das ist, deswegen kann das ja nicht sein. Und man versucht vielleicht einfach rationaler dann zu denken in so einer Situation.
Meinst du, die Hörer können uns noch folgen?
Keine Ahnung.
Aber ich bin voll, also ich zumindest bin tatsächlich voll bei dir, ja. Wenn man sich das jetzt mal so überlegt, ich habe jetzt gerade so tatsächlich, ich habe mich mitnehmen lassen in deine 2017er Gedankenschleife, ja. Elternzeitreise. Und ich versuche, also Krebs ist ja ein Prozess, ob man jetzt will oder nicht. Ich habe das 2017 alles anders gefühlt, als ich das jetzt tue. Und ich habe jetzt ganz große Bemühungen, mich darauf zu konzentrieren, was habe ich mir damals erklärt, wie bin ich da rangegangen, was ist jetzt heute nach der Diagnose anders als damals.
Und was ist anders?
Ja, nicht so viel. Okay. Also viel, ganz viel. Nein, ganz, es ist ganz viel anders. Es ist ganz, ganz viel anders. Also man ist ja jemand völlig anderes. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern auf dieses hat es sich angedeutet. Mhm. Ich glaube, ich würde es mir genauso erklären wie davor. Weil ich bin heute auch glücklich, wenn es mich jetzt wieder erwischen würde. Ich würde wieder sagen, ich wüsste nicht, woher es kommt.
Also, es kommt nicht vom Glücklichsein, glaube ich mir.
Nein. Also, aber es gelingt mir heute immer mehr. Und ich glaube, ich würde auch versuchen, Erklärungen zu finden. Und ich glaube, ich würde keine finden.
Es können wir auch gar nicht.
Und ich wollte sagen, das können wir nicht, aber vielleicht, vielleicht müssen wir das gar nicht. Aber das nicht müssen ist vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger, als wir das jetzt hier so locker flockig aus der Hüfte schießen.
Nein, ich glaube generell, es ist immer leichter, es auszuhalten, wenn man sich irgendeine Erklärung zurechtlegen kann. Also jetzt nicht, woher ich Krebs bekommen habe. Ob es jetzt, was weiß ich, verbrannte Pizza war oder Salami mit Käse oder sowas oder eine Zigarette. Sowas meine ich jetzt nicht, sondern eher so, dass man sagt so, aber...
Naja, aber man kann, das würde ich so nicht sagen, Alex, weil man kann ja auch sagen, es gibt ja auch viele, die sagen, ich habe Krebs bekommen, nicht weil ich ein Stück verbrannte Pizza gegessen habe oder so, sondern die einfach sagen, guck mal, wie schlecht ich mich über Jahre lang ernährt habe. Also kein Wunder, ich habe meinem Körper nichts Gutes getan. Also sagen auch viele, die dann einfach sagen, ich habe nicht viel gekocht, ich war viel auswärts essen, ich bin stark übergewichtig, weil ich einfach nicht auf meine Ernährung geachtet habe. Ich habe mich einfach mit Junkfood vollgestopft. Und die dann einfach sagen, okay, für mein neues Leben nehme ich mir das aber vor, dass ich vielleicht, so wie dein Umgang mit Stress, die nehmen sich dann vielleicht vor und sagen, okay, ich koche jetzt ehrlich gesagt total gerne, einfach weil ich mir was Gutes tun will. Also ich glaube schon, dass es nochmal zwei verschiedene Dinge sind. Ne? Ob das jetzt das Aluminium-Deo von 1992 ist, dass man versucht zu bereuen oder ob es ein Lebensstil ist, den man vielleicht auf den Krebs zurückführt.
Ja, aber das ist ja wieder, das ist ja auch so ein ganz, ganz wackeliger Balanceakt, ne? Weil da hast du ja dann die Leute, die dann wieder in diese Extreme fallen und sagen, ich darf jetzt auf gar keinen Fall das und das und das machen, weil da habe ich vielleicht den Krebs davon bekommen und ich darf jetzt auf gar keinen Fall mehr Junkfood essen, weil da kriege ich ja Krebs. Also ne, das ist, ich finde es sehr schwierig, sowas. Aber
ja,
der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, dass ich glaube, dass Hilflosigkeit, und das ist es eigentlich, dass wir eine Hilflosigkeit haben, weil wir es nicht beeinflussen können, sag ich jetzt mal, meine Meinung, dass wir dem so ein bisschen ausgeliefert sind und das ist halt schwer auszuhalten. Und ich glaube immer, und deswegen versuchen auch viele Menschen zu sagen, oder einen Grund zu finden, wo kam das her oder hat sich das, und was kann ich vor allem aktiv machen? Ne, wie, ich esse jetzt kein Junkfood mehr, weil vielleicht habe ich damals deswegen den Krebs bekommen oder so. Dann ist man halt nicht so hilflos, sondern dann tut man was und hat auch so eine Erklärung und so was Rationales dahinter. Ich glaube, das ist es vielleicht. Ja. Aber ich muss sagen, ich lebe ganz gut mit der Erklärung, ich habe einfach Pech gehabt.
Aber sag mal, natürlich sind uns, also ich meine, wir sind ja auch nicht von vorgestern, ne? Frau von Korff. Natürlich sind
uns. Ich komme vom Land.
Ja, aber das macht ja nichts. Vielleicht ist es ja auch eine andere Sichtweise auf die folgende Tatsache. Uns sind ja trotzdem Risikofaktoren bekannt, die Krebskrankheiten begünstigen. Also wie ist es, das ist tatsächlich so ein Minenfeld, ne? Also ich muss schon sagen, also ich esse natürlich schon mal so eine Familienpizza, also nicht alleine, sondern mit meiner Familie.
Komm jetzt, gib's zu.
Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, wenn ich eingeladen werde, dass ich jetzt, frage, ob das Salatdressing auch tatsächlich selbst gemacht ist oder ob das aus der Tüte ist. Also da steht mir meine eigene Höflichkeit irgendwie im Wege.
Wir trinken auch mal ein Weinchen, ne, zum Beispiel.
Ja, tun wir. Also man kann das ja offen und ehrlich zugeben. Schwingt das bei dir so mit? Also bei mir ist es so, ich komme ja aus Bullerbü, mich hat so mit dem Rücken erwischt, aber so einen Wein trinke ich heute nochmal. Steht das für dich im Widerspruch? Also für mich nicht, nee. Komischerweise. Also
ich genieße es. Also
alles in Maßen, ne? Genau. Also ich sage jetzt nicht, dass man das jeden Tag und natürlich sind Bewegungen, Ernährung, das sind alles Säulen für einen, also für mich, ne, sind das Säulen für ein ausgewogenes, gesundes Leben, nicht nur auf Krebs bezogen, sondern auf alle Krankheiten sollte man sich natürlich nichts Schlechtes zufügen. Aber ich finde, also ich bin jetzt nicht, also ich bin da jetzt nicht so super picky und so super krass geworden. Nee.
Also ich habe mich vorher gesund ernährt, ich habe vorher Sport gemacht, ich mache das jetzt auch. Ich habe ein bisschen meine Ernährung umgestellt, aber einfach, weil ich bei der Heilpraktikerin war und ich gemerkt habe, es tut mir gut einfach.
Was machst du anders?
Und ich habe einfach angefangen eine Zeit lang, dass ich warmes Frühstück esse. Also ich esse Porridge. Okay. Morgens und das schmeckt mir unheimlich gut und ja, und mittlerweile tue ich auch Kurkuma dazwischen. Ne? Das aber weil es mir auch einfach schmeckt. Ich finde es wirklich sehr lecker und ja, und ich, also so Sachen habe ich getan, aber es gibt ja auch, das ist ja das Ironische an der ganzen Sache. Ne? Es gibt Leute, wie gesagt, Nichtraucher, die Lungenkrebs kriegen. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben vegan gelebt haben und Darmkrebs bekommen mit 28 oder so. Ne? Also es gibt da ja leider Gottes kein Patentrezept dafür, zu sagen, okay, jetzt stelle ich das und das um und dann weiß ich ganz genau, jetzt, ne, klar, ich habe dann früher auch mal Pizza gegessen, das esse ich jetzt nicht mehr und jetzt kriege ich auch keinen Krebs oder sowas. Mhm. Das ist ja totaler Humbug. Deswegen.
Also mir ist einfach diese Authentizität so wichtig. Also ich möchte mich ja auch in meinem Lebensraum bewegen, ja, und auf einem Kinderfest auch meine Bratwurst essen. Klar. Also ich möchte nicht im Podcast oder überhaupt auf dem Blog erzählen, wie förderlich alles für die Gesundheit ist. Ich glaube, die Seele macht auch viel, weißt du? Und genau. Ich glaube, so eine Grillwurst, also auf so einem Kinderfest, das muss dann halt manchmal auch, also das ist dann einfach so. Also
ganz ehrlich, ich finde, es ist so alles, was dir gut tut. Und das ist so wichtig,
ja, als wenn du dich... Aber trotzdem in Maßen.
Also natürlich in Maßen,
ich finde, aber immer. Aber ich muss es auch sagen, also ich habe mich eigentlich auch immer gesund, also ich habe mich nicht eigentlich immer, sondern ich habe mich immer gesund ernährt. Ich bin eine Mutter, ich trage die Verantwortung für die Ernährung eines heranwachsenden, gesunden, tollen, adretten Mannes.
Wunderschönen, hyperintelligenten und hochbegabten. Oh,
ja, nein, Quatsch. Nein, aber ich trage die Verantwortung. Also ich trage die Verantwortung. Ich als Mutter kaufe alles ein, was hier ist. Ich als Mutter fahre mein Kind zum Sport, damit er sich bewegt. Es ist nicht so, dass mir das egal ist. Und trotzdem finde ich, sollten wir so echt sein und sagen, weißt du, es gibt einfach Sachen fürs Herz, die sind auch wichtig, weil Krebs irgendwie seine ganz eigenen Regeln hat. Also wir kennen natürlich die Risikofaktoren, aber wir sollten nicht päpstlicher sein als der Papst und wir sollten echt sein und das ist mir auch einfach wichtig, ne? Ja. Also dass wir nicht die Päpste sind mit erhobenen Zeigefinger wahrgenommen werden, sondern dass wir sagen, ja, okay, so schmeckt doch Leben, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, so. Es ist doch wieder dieses Leben und Leben lassen, weißt du? Jeder findet da irgendwie seinen eigenen Weg, wie er damit umgeht, wie er sich ernährt, wie er seinen Lebensstil führt und das ist auch absolut okay. Also ich mache das halt so, was sich für mich gut anfühlt und für meine Familie und den Weg, das ist mein Weg. Und wenn jemand sagt, nee, er möchte aber, was weiß ich, keinen Zucker mehr essen, nie mehr, auch keinen Fruchtzucker, dann ist das auch okay. Dann ist das halt der Weg von der Person.
Mich hat während der Chemo jemand gefragt und jetzt wird es aber wirklich ein bisschen, abgedriftet. Also wie gesagt, ich bin da total bei dir mit der Stressgeschichte. Ich bin auch bei der Frau mit dem Sturz. Also ich finde, es kommt auch nicht.
Aber wie kann man denn? Okay, du hast eine größere Brust, aber bis ich auf die Brust falle.
Die ist über den Lenker gefallen und hatte eine Prellung.
Ach, sie an ist der Rippe. Ach so, ich dachte, sie hätte dich gefragt, ob. Ach, Paula, bist du eigentlich auf deine Brust gefallen?
Also sie hat mich gefragt, weil ihr das passiert ist. Die hatte Lungenkrebs. Die hatte Lungenkrebs.
Ja.
Und die hatte mit ihrer Enkelin, die sind auf eine Ampel zugefahren und mussten bremsen. Und die hat sich den Lenker in die Rippe gehauen und hatte eine ganz, ganz böse Prellung. Ja. So. Ist sie auch gestürzt.
Jetzt verstehe ich
das
erst.
Okay. Und aufgrund dessen, und so leitete sie sich das her mit der Prellung und dass da dann aufgrund dieser Prellung die Zellen vielleicht entartet sind. So. Aber eine hat mich zum Beispiel auch mal gefragt, ob mir jemand etwas Schlechtes wünschen würde. Also da geht es so um negative Energieschwingungen. Was? Das war. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das so. Keine Ahnung. Also, was die Leute. Nein, aber das, ich will mich da gar nicht lustig machen. Es ist ja, wie du sagtest, diese Hilflosigkeit und ein Versuch.
Ich habe jetzt dieses Bild von dieser Voodoo-Puppe, einer kleinen Paula-Voodoo-Puppe.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch Stress. Also die hatte nämlich erzählt, dass sie sich mit ihrer Schwiegermutter nicht grün ist. Also ganz und gar nicht. Okay. Und wenn du natürlich so anfängst, das ist ja wie Nachbarschaft, ne? Wenn die dein Nachbar nebenan mit dem Fernglas weißt du, Protokoll führt, wann, wie du nach Hause kommst. Und ob du geschlurft hast, zu laut warst, die Tonne nicht ordentlich raus. Weißt du, ich glaube, das ist schon auch nochmal eine emotionale Belastung.
Ja, aber das ist ja auch Stress. Also im Endeffekt,
klar.
Na, das sind jetzt keine bösen Schwingungen des Nachbarn, sondern das ist einfach der Stress bei dir auch, ne?
Ja, also ich habe, bei mir war alles
also
cool.
Ich wollte sagen, ich habe eine Freundin von mir, die mussten umziehen wegen ihren Nachbarn, weil die so terrorisiert haben. Die sind ja davor vor Gericht. Nee, sie hat keinen Krebs. Das ist die schöne Geschichte. Sie hat nie Krebs gehabt und die ganze Familie hat keinen Krebs.
Ja, okay.
Aber die sind wirklich vor Gericht gewesen mit denen. Das ist echt krass.
Ja, genau, aber wie gesagt, das leitet sich ja jeder dann doch irgendwie hier anders hervor. Oder,
die hat einen Bandscheibenvorfall gehabt.
Ja, vielleicht.
Ja, also, du ganz ehrlich, ich glaube wirklich, das hing vielleicht damit zusammen, weil sie so einen Stress hatten mit der ganzen Sache. Das kam dann danach. Mhm. Aber gut, ne?
Also wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Unterm Strich nie jemand in die Hand versprechen oder garantieren, woran es lag. Und ich bin noch, also wir sind ja am Ende der Folge angekommen und Alex, ich weiß trotzdem nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob wir es wissen sollten oder ob wir es nicht wissen sollten. Ich glaube, man muss das so ad acta legen. Also wir haben mal drüber gesprochen und legen das ad acta, glaube ich.
Auf jeden
so
Fall.
Das, handeln.
Also du kommst da auf keinen grünen Zweig, wenn du anfängst. Und vor allem, wenn man wüsste, wo es herkommt, dann würde es ja die Dinge nicht mehr geben, die den Krebs definitiv verursachen. Also...
Aber danke für dieses Spekulieren mit dir. Das hat mir Spaß gemacht.
Ich packe die Glaskugel jetzt wieder weg. Bis übernächste Woche.
Ja, mach das.
Ja. War mal eine ganz andere Folge. Aber sehr.
Ja, irgendwie schon. Hat mal so ein bisschen Raum gegeben. Ne? Also für so ein. Ja, cool.
Ja. Mal gespannt, was die anderen Leute so sagen zu ihren Theorien. Können wir mal reinhören?
Das machen wir.
Ja.
In diesem Sinne, macht es gut. Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.